Wir haben eine Katze zu Gast, denn von denen sagt man, die haben 7 Leben. Wie viele Leben haben Sie schon verbraucht?
Freunde von mir haben gesagt, ich bin so eine Katze mit 7 Leben und ich habe in meinem Leben schon mal irgendwie 3 verbraucht mit 2 Unfällen und jetzt eine Lungenembolie, die ich im Mai hatte. Ja, also wenn ich noch alt werden will, muss ich sparen, hat man dann festgestellt.
Eine Stunde, 2 Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Christina Vogel, 17-mal Weltmeisterin, 2-mal Olympiasiegerin.
Erfolgreichste Radsportlerin der Welt und Vorbild für viele, viele Menschen, nicht nur als Sportlerin, sondern auch in der Kategorie Kämpfen. Christina Vogel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Hallo, freue mich, da zu sein.
Sie haben eine Biografie geschrieben, über die sprechen wir später, und auch ein Kinderbuch. Sie geben viele, viele Interviews. Tun Sie sich schwer oder tun Sie sich leicht, über Ihre Unfälle und über Ihr Leben zu sprechen? Das wirkt immer alles sehr offen. Fällt Ihnen das leicht?
Eigentlich fällt mir das schon leicht. Irgendwie sehe ich das so ein bisschen Art als Therapie auch tatsächlich an, wenn man über so eine Dinge redet und reflektiert. Ich finde es irgendwie ganz schön, damit auch so mit Offenheit Menschen zu erreichen und vielleicht da auch so ein bisschen Vorbild zu sein. Ja.
Und Ihre Positivität war ungebrochen, oder? Sagt ja auch Ihr Freund, sagen Ihre Freunde, eigentlich ist es unglaublich, wie optimistisch Sie sind.
Ja, warum auch nicht? Also im Endeffekt gibt es ja immer irgendwas Gutes in allem Blöden, vielleicht wenn man es gerade noch nicht sieht. Und mit Optimismus lässt sich irgendwie netter leben als mit Pessimismus. Also zu lachen macht viel mehr Spaß, als kriegsgrämig zu sein.
Sie haben ein Buch geschrieben, ein zweites Buch schon, Hier kommt Mila. Das ist ein Kinderbuch. Warum haben Sie das gemacht?
Ich finde, man kann ja immer viel meckern, wenn man aber nichts dafür tut, dass sich Dinge verändern, dann ist irgendwie auch blöd. Und ich sag mal so, ich sitze jetzt seit 6 Jahren im Rollstuhl. Vielleicht bin ich auch so gerade aus dem Kindergartenalter raus, wenn man das so an dem Kinderbuch irgendwie festmachen möchte. Und wollte einfach so an die Kinder und Erwachsene, die das mit den Kindern lesen, so eine Art ja, Antworten geben auf Fragen, die vielleicht nicht haben, weil halt eben Inklusion nicht so läuft, wie es irgendwie laufen sollte draußen. Also Menschen begegnen sich nicht einfach und grenzen sich lieber halt untereinander aus. Und von daher dachte ich, das wäre vielleicht so ein Weg daran, das ja gesellschaftlich irgendwie zusammenzubringen.
Sie wollen ja damit sozusagen auch Inklusion betreiben in den Köpfen, auf den Straßen. Wo ist denn das Problem im Moment größer? In unseren Köpfen oder tatsächlich noch bei der Barrierefreiheit, wenn es darum geht, wie komme ich eigentlich so einen Bürgersteig hoch mit dem Rollstuhl?
Das ist nicht nur der Bürgersteig, ne? Also es ist am Ende alles. Am Ende ist es überall und in jeder Lebenslage. Man muss sich ja nur mal so sein Umfeld zu Hause anschauen, was man hat, wenn da jeder so reflektiert. Wie viele Menschen kennt man, die eine Behinderung haben? Wie viele Menschen kennt man, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben als ich selber? Und stellt ganz schnell fest, dass man noch relativ eine einseitige Bubble hat. Und weil das nicht so ist, lernen wir uns halt nie kennen und lernen nie voneinander und wissen einfach auch nicht, was andere Menschen mit Problemen haben und was wir dann vielleicht hier und da auch Leichtigkeit verändern können. Und da muss man klar Politik auch in die Verantwortung nehmen, weil die sind dafür da, die Gesetze zu schaffen. Diese Gesetze gibt es ja teilweise auch schon, die auch wirklich endlich mal umzusetzen. Und wir natürlich auch, wir können nicht immer nur auf da oben schimpfen, wenn wir selber auch nicht machen. Also manchmal ist auch so eine Begegnungskompetenz, die ich so nenne, auch von uns persönlich einfach auch abhängig, dass wir uns da auch bemühen, andere Menschen einfach unser Leben zu lassen.
Das fängt ja manchmal bei der Wortwahl an. Zum Beispiel eine Formulierung wie an den Rollstuhl gefesselt, da geht bei Ihnen schon das rote Licht an.
Ja, weil ich schlafe halt nachts nicht im Rollstuhl, ne? Also ich kann nicht in mein Bettchen legen. Deswegen bin ich halt nicht gefesselt, sondern der gibt mir Freiheit und auch einen Umkreis, einen Bewegungsumkreis, weil krabbeln wäre halt irgendwie auch blöd, ne? Da wird es lange dauern, bis ich mir ein Eis geholt habe nebenan.
Sie haben ja die Erfahrung gemacht, dass Sie ein Haus gebaut hatten, dann hatten Sie den Unfall, waren im Rollstuhl und mussten sozusagen in dieses Haus rein mit dem Rollstuhl, damit die Leute das mal nachempfinden können. Da gab es ja viele Hindernisse, Kleiderschränke, Türen etc. Wie haben Sie sich da beholfen in der Zeit?
Wir bauen ja jetzt neu, mein Partner und ich sind auch umgezogen an den Rand von Berlin. Aber das Problem ist ja, dass die Welt ist draußen nicht gemacht für Menschen, die anders sind. Das klingt sehr hart, aber am Ende ist es halt auch so. Das heißt, mein Alltag ist immer, sich so einen Plan B und C auszudenken, wie man halt Sachen irgendwie hinbekommt, ob das das Einkaufen ist oder ob das ein Kleiderschrank ist. Ich gehe auch ganz selten irgendwo draußen in der Stadt shoppen, weil das dann immer auch sehr schwierig in den Läden selber auch ist, und das sind so kleine Sachen, ich will gar nicht dran denken, was mit Schule und sowas auch ist. Von daher, man macht sich halt immer irgendeinen Plan und guckt, wie ich es hinkriege. Und deswegen sage ich immer auch, dass eine Behinderung zu haben im Prinzip ja nicht schlimm ist, sondern das Umfeld macht es ja schlimm. Also ich bin gesund, ich rolle euch die Gegend, ich erlebe irgendwie geile Sachen. Nur es ist für mich anstrengend, immer Plan B, C und D im Kopf zu haben. Was ist, wenn es zum Beispiel keine Toilette gibt? Was ist, wenn mal wieder irgendjemand den Behindertenparkplatz zuparkt oder wie auch immer? Also das ist ja das, was schlimm macht. Nicht das Behindertsein an sich, es ist für mich wie ein Adjektiv oder zu mir. Aber das Umfeld macht es halt so anstrengend. Und das ist, glaube ich, warum manche Menschen oder viele Menschen auch Angst davon haben und das Schlimmste ansehen, was überhaupt ihnen passieren kann, mal einen Unfall zu haben und einfach dann auch an den Rollstuhl gefesselt zu sein, wenn ich das mal übernehmen möchte.
In Hier kommt Mila geht es auch um kreative Lösungen. Bei Ihnen hat mal, das steht zumindest auch in Ihrem anderen Buch, ein Kleiderbügel sehr geholfen, dass Sie wo dran gekommen sind. Können Sie die Situation mal beschreiben, dass man das einfach mal nachfühlen kann?
Ja, also man sucht sich ja immer, wenn man an irgendwas nicht rankommt, immer irgendwas. Ob es eine lange Stange ist oder ich habe schon mal so ein Handy irgendwie so hochgedrückt oder mit dem Fahrstuhl an so eine Taste ranzukommen auf die Etage, die ich auch wollte. Also sag ja, man ist halt irgendwie erfinderisch, versucht man halt immer zu sein. Ne? Manchmal auch in Hotels, wenn man ans Fenster nicht rankommt, dann kletter ich irgendwie auch immer auf den Tisch, so halb irgendwie oder auf der Seite vom Rollstuhl halt mal so ein Fenster ankippen zu können, was dann auch oft nicht möglich ist.
Der Unfall hat ja nicht nur bedeutet das körperliche und vielleicht auch das psychische Trauma, sondern auch ein Leben ohne Medaillen. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie wussten, wer bin ich eigentlich jetzt nach dieser Profisportkarriere?
Die Frage ist, ob man das letztendlich für sich immer mal abgeschlossen hat, ne? Ob man weiß, das bin ich und so bleibe ich für immer. Man hat ja im Leben immer eine Veränderung und man ist ja nicht mehr so, wie man mit 10 war. Ist man ja nicht mal mit 30 oder ich werde es dieses Jahr 34, ist man ja auch nicht so. Und von daher war das Akzeptanz selber, dass ich jetzt keine Leistungssportlerin mehr bin, schon recht schnell, weil ich das von Anfang an so akzeptiert habe und einfach auch so mitgenommen habe, was mir passiert ist und habe immer versucht, das Beste draus zu machen. Aber an sich, glaube ich, lernt man sich jeden Tag ja irgendwie neu kennen und neue Sachen lernt man dazu und verändert sich auch. Und es ist ja gerade das Spannende irgendwie, dass die Reise von uns persönlich auch nie zu Ende ist.
Wer Sie sieht, der sieht so eine unglaublich athletische Spannung in Ihrem Körper. Sie sehen immer noch unglaublich sportlich aus, so wie Sie sich bewegen. Was machen Sie für Sport? Was interessiert Sie?
An sich probiere ich mich immer gerne mal aus mit allen Sachen. Ich habe mir gerade ein Handbike zugelegt. Ich gehe ins Fitnessstudio und mache da mit meinem Coach ein bisschen was. Also ne, hier und da ist schon ein bisschen was. Ich sage immer, ich will ja nicht buchstäblich durch die Gegend rollen. Also muss man ein bisschen spotteln, wenn man was naschen möchte.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2.
Christina Vogel, immer noch ich, nur anders.
Und immer noch ich, obwohl ein paar Leben schon verbraucht sind, wie sie sagt, durch zwei Unfälle und eine Lungenembolie. Frau Vogel, woher haben Sie die Gabe, sich aufzurappeln? Ist das Ihnen einfach sozusagen angeboren oder haben Sie das im Profisport gelernt, sich ein bisschen zu quälen?
Ich glaube, es ist so eine Variation aus vielen Sachen. Ein bisschen was, wie man so aufgewachsen ist und wo man hergekommen ist. Natürlich auch der Leistungssport, da merkt man ja schon, dass man jeden Tag an was arbeiten muss, auch wenn man das Ergebnis heute vielleicht nicht sieht. Wenn man aber kontinuierlich dran arbeitet, dann ist ja irgendwann schon die Chance, auch mal eine Goldmedaille zu gewinnen. Und ich würde mal sagen, dass ich glaube, dass wir stärker sind, als wir uns zutrauen. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie, als ich auf die Welt gekommen bin, immer gedacht habe, ich bin jetzt so ein Resilienzmonster vielleicht, sondern man steht da vor irgendwelchen Herausforderungen, denkt am Anfang, die sind riesengroß und wenn man dann die durchlebt hat, dann ist man total stolz und sieht vielleicht manchmal auch nicht als so schlimm und groß an, wie es am Ende auch gewesen ist. Und deswegen glaube ich, dass so eine innerliche Kraft wir alle haben, aber sie dann erst spüren und wahrnehmen, wenn wir halt mal ja über so einen Berg drüber klettern mussten.
Christina Vogel ist uns heute zugeschaltet aus Berlin per Leitung. Wir werden über ihr Aufwachsen nachher noch sprechen, aber Sie haben angefangen im Alter von 11, glaube ich, mit dem Radsport. Warum wurde es gerade das?
Bei mir in der Grundschule hing so ein Plakat, Etina Hause radeln, das fand ich irgendwie witzig. Und hatte mich dann bei meinem allerersten Probetraining angemeldet. Das war, ja weiß ich nicht, ganz, ganz schön. Damals noch auf der Aschenbahn und meine Eltern, wir hatten mir damals noch so einen Mountainbike voll gekauft, weil ich kein eigenes Fahrrad hatte. Bin also die erste Mal auf der Aschenbahn gedreht und irgendwie hat es auch voll Spaß gemacht. Und naja, 18 Jahre später wissen wir ja dann, wie das Ergebnis gewesen ist.
Und irgendwann mussten Sie sich ja auch für die Bahn oder fürs Bahnradfahren entscheiden oder kam für Sie mal eine Karriere auf der Straße auch so Tour de France-mäßig in Betracht?
Nee, das war dann schon ganz schnell klar, dass ich nicht so die Straßenradsportlerin bin. Im Rahmen so einer Wettkämpfe, die man im Jahr so gefahren ist auf der Straße, musste ich auch an einer Landesmeisterschaft teilnehmen. Und da habe ich ganz gut performt, auf der Radrennbahn eben. Und mein erster Trainer, der Harald Miet, dachte damals, komm, wir schicken die mal zu einem Bundessichtungsrennen nach Stuttgart. Das war dann 2005. Und bei diesem ersten Bundessichtungsrennen, da bin ich direkt so gut gefahren, dass ich sofort für die Nationalmannschaft auch ausgesucht worden bin, für die Radrennbahn, für die Bahn. Man hat aber schon gemerkt, dass ich eine wirkliche Kurzzeitsportlerin bin. Also maximal sehr stark und auch sehr, sehr schnell. Und auch die Tour de France Sprinter, die sind ja eigentlich eher die schnelleren Ausdauerfahrer, weil die fahren ja auch ihre 200 Kilometer Radrennen erstmal. Und ganz am Ende sprinten sie halt um die Wette. Das wäre ja nicht so ganz bei mir. Also das heißt, ich war schneller als die, aber habe die 200 Kilometer vorher nicht fahren können. Von daher hat die Radrennbahn schon ganz gut mich ausgesucht.
Und dann sind Sie zur zweifachen Olympiasiegerin geworden, aber wahrscheinlich, oder, die erste Olympiasiegerin ohne Sattel geworden.
Die erste ohne Sattel, das ist so ein Weltrekord, den kann mir keiner nehmen. Ne? Zeiten schallen drauf, aber diesen Zielfotosprinter, als ich den Sattel verloren habe, das ist schon was ganz Besonderes.
Vielleicht können Sie das unseren Hörern nochmal erklären. Was war da los? Was war mit diesem Sattel los? Warum hat er sich verabschiedet?
Ja, man kennt mich vielleicht so als die ohne Sattel. Tatsächlich ist es ganz witzig, was haben doch irgendwie viele Menschen gesehen. Ja, im letzten Fotofinish, im Fotosprint, sozusagen auf den letzten Zentimetern, da ist mir der Sattel einfach vom Fahrrad abgefallen. Und das klingt vielleicht erstmal ganz witzig, aber an der Situation sind wir Bahnradsportlerinnen. Wir sind über 60 km/h schnell und haben eine Trittfrequenz von über 145 Tritten pro Minute, also schon sehr, sehr schnell. Und das Bahnrad hat ja einen starren Gang. Also man kann nicht einfach aufhören zu treten und es hat keine Bremsen. Von daher ist so auf einmal irgendwie auch zu treten, hat einfach keine Option. Oder Sattelfahren ist irgendwie auch nicht so cool und war dann noch ein bisschen, ich sag mal, waghalsig und schon so einen Drahtseilakt, mich auf dem Fahrrad irgendwie zu halten, das auch zu steuern und mir zu überlegen, wie fahre ich überhaupt Fahrrad ohne Sattel, wenn ich auch nicht aufstehen kann mit dieser großen Trittfrequenz. Das kann man erst, wenn man ein bisschen langsamer ist. Und ja, so haben einige gelacht und haben gesagt, weil es recht knapp zum Fotofinish wurde, habe ich so ein bisschen Gewicht nochmal verloren, dass es dann noch im Ziel ganz, ganz vorne war. Ich kann auch sagen, Fahrradfahren mit Sattel ist irgendwie cooler und witziger, macht durchaus mehr Spaß. Aber so habe ich halt irgendwie die Geschichte so bei mir und es ist irgendwie was ganz Tolles.
Und es wurde der Olympiasieg.
Bayern 2. Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.
Sind Sie damit dabei, Frau Vogel, irgendwie als Kommentatorin?
Ja, ich fahre nach Paris und darf wieder für den ZDF kommentieren, zusammen mit dem Michael Krämer. Wir hatten das ja schon in Tokio bei den Olympischen Spielen gemacht und machen es nochmal bei den Olympischen Spielen. Und ich bin ganz, ganz aufgeregt und total voller Vorfreude.
Wie geht's Ihnen da, wenn Sie in Ihre alte Welt eintauchen?
Ist ja nicht meine alte Welt, ist ja immer noch meine aktuelle Welt. Ich bin ja auch Trainerin bei der Bundespolizei Spitzensportfördergruppe. Also habe noch ein, zwei Athletinnen unter meinen Fittichen, zusammen mit meinem Trainerkollegen Matthias John. Also ist Bahnradsport ja nie weggegangen aus meinem Herzen und schon gar nicht aus meinem Berufsalltag. Aber klar, Olympische Spiele, die sind alle ganz nervös und es ist ja auch wichtig und der Druck ist ganz groß für alle, die da teilnehmen. Ne? Ob es vom Kameramann ist bis Trainer oder Kommentatorinnen oder auch die Athletinnen. Also da sind wir alle aufgeregt und hoffen, was Tolles zu erleben.
Sie haben vorher gesagt, die Trittfrequenz in einer Minute, um welche Kilometergeschwindigkeiten geht es da beim Bahnradsport?
Die Bahnradsportler Frauen, die haben eine Spitzengeschwindigkeit von über 70 km/h und die Männer über 80 km/h. So schnell kann man dort Fahrrad fahren.
Aber man kann nicht bremsen.
Genau, kein Leerlauf, keine Gangschaltung und keine Bremsen. Trotzdem ist das Fahrrad weit über 30.000 Euro teuer. Das ist eigentlich ganz verrückt, ne?
Obwohl Auto, so wenig dran ist.
Ja.
Wie wird da getüftelt? Das kennt man ja zum Beispiel von den Biathleten, dass die unglaublich viel an ihrem Sportgerät rummachen. Sind Sie auch so eine Schrauberin oder muss man das eigentlich nicht machen, weil es dafür ein Technikteam gibt?
Dafür gibt es ein Technikteam. Der Bahnradsport ist, ich sag mal, so ein bisschen wie Formel 1, nur auf dem Fahrrad. Es gibt da die FES, die Forschungsstation, Entwicklungsstation in Berlin, hat man mal ein Jahr vielleicht mitbekommen in den letzten Wochen. Die Bobsports sind ja auch von der FES und super schnell. Und die bauen halt eben auch die Fahrräder und da gibt es richtige Materialtests und Windtunneltests und da wird das, der Zeitanzug, was man trägt, wird da ausprobiert. Die Fahrräder werden super aerodynamisch gemacht und auch super steif aus Carbon und so. Also klar guckt man, was zur Position angeht, dass man da auch aerodynamisch sitzt und auch kraftvoll sitzt, aber die FES dort, die macht schon extrem, extrem viel und ohne die wären die deutschen Athletinnen bei weitem nicht so schnell unterwegs, wenn es sie nicht gäbe.
2009, glaube ich, war Ihr erster Unfall. Ich denke, bei einer Trainingsfahrt, hatten Sie da mal den Gedanken aufzuhören oder war sofort klar, nee, da gehe ich zurück aufs Fahrrad?
Sofort wollte ich weitermachen. Also ich bin aus dem Koma aufgewacht und wollte sofort ein neues Fahrrad haben und habe gefragt, wann ich ein neues Fahrrad kriegen kann, weil ich war damals ja 6-fache Juniorenweltmeisterin und wollte bei den Erwachsenen in der Elite ja auch irgendwie zeigen, dass ich da keine Eintagsfliege bin und alles auch zurecht gewonnen habe. Und von daher hat mir dann schon angefangen, so ein bisschen von den Olympischen Spielen zu träumen. Und ich wollte mir das von keinem nehmen lassen, nur weil damals ja so war, dass mein Auto die Vorfahrt genommen hatte, weil ja unterschätzt hat, dass man auch schneller als irgendwie 10 km/h fahren kann auf dem Fahrrad. Und nur weil irgendjemand so einen Fehler macht, habe ich gedacht, ich will ja nicht, dass der dann über meine Träume entscheidet. Also wollte ich zu den Olympischen Spielen, habe es dann auch verwirklicht dann.
Und war Ihnen das klar, dass Sie das schaffen?
Warum soll ich es nicht schaffen? Die Gegenfrage kann ich ja auch stellen. Also warum soll ich Sachen nicht schaffen können? Wenn ich hart dran arbeite, hart dran glaube, warum soll das nicht funktionieren?
Darüber werden wir noch sprechen, über diesen ungebrochenen Optimismus heute in 1:1 der Talk. Heute mit Christina Vogel aus Berlin zugeschaltet. Sie sind mit einem halben Jahr nach Deutschland gekommen, geboren im heutigen Kirgisistan. Wo sind Sie groß geworden?
Meine Eltern oder ich bin mit meiner Mama so eine Art Wolgadeutsche oder Spätaussiedlerin. Das heißt, meine Oma wurde verschleppt. Die hat erst in der Nähe von Bamberg gewohnt, in der Ukraine, dann wieder zurück und irgendwann in Zug gesetzt und einfach nach Kirgisistan gefahren. Da ist dann meine Mama noch geboren und mit der Wende durfte dann wieder zurück nach Deutschland in unsere Heimat kommen. Und ich war ein halbes Jahr alt und das Verrückte, heutzutage haben wir ein Wort dafür, aber damals hieß es irgendwie Auffanglager, aber nicht so richtig wusste, wohin damit. Also sind wir erstmal in ein Asylantenheim gekommen, das erste Jahr meines Lebens, um unsere Papiere zu klären. Also bist du als Deutscher in einem Asylantenheim, das dann so mit der Wende alles irgendwie geklärt worden ist. Und dann sind meine Eltern, das klingt auch total verrückt eigentlich, ne? Und dann sind meine Eltern nach Sömmer da, in der Nähe von Erfurt gezogen. Und da habe ich dann die ersten Jahre meines Lebens verbracht, bis ich dann 2005, 2006 auf die Sportschule nach Erfurt gewechselt bin.
Wenn Sie von Ihren Eltern sprechen, sprechen Sie dann von Ihrer Mutter und Ihrem leiblichen Vater oder schon von Ihrer Mutter und Ihrem Stiefvater, der ja eine große Rolle in Ihrem Leben hatte?
Nee, ich spreche eigentlich immer von meiner Mama und meinem Stiefvater. Also meinen leiblichen Vater kenne ich nicht. Ist auch okay, so wie es ist. Er hat auch nicht viel Interesse in meinem Leben gehabt. Und von daher ist mein Stiefvater halt mein Papa. Und da gibt es irgendwie kein Drehen, keine Diskussion, das ist mein Papa.
Sie haben gesagt, Sie mussten eigentlich von Null anfangen als Familie. Wie viel haben Sie davon in der Kindheit mitgekriegt?
Natürlich, wenn du groß wirst, sind halt für dich Dinge irgendwie auch normal, ne? Und gar nicht so schlimm. Aber wenn man älter wird, stellt man schon fest, dass ich im Haushalt zum Beispiel immer viel mehr machen musste. Ich musste immer viel mehr mithelfen dazu. Wenn andere von der Schule nach Hause kamen und gar nichts gemacht haben, dann habe ich immer versucht, mich oder musste mich irgendwie nützlich machen zu Hause immer. Dann natürlich auch klar, ne? Festessen ist zu Hause was anderes. Wenn es so, kennt man vielleicht Pilmeni oder sowas gibt, diese Teigtaschen mit Fleisch drin zum Beispiel, so eine, ne, ich sag mal, russische Spezialität auch. Das ist ja schon mal ein bisschen was anderes irgendwie auch, ne? Aber für mich war das irgendwie nicht schlimm, weil ich finde, dadurch habe ich ganz gute Werte mitbekommen gehabt. Vielleicht natürlich damals ärgert man sich als irgendwie Zehnjährige, wenn man da was aufräumen muss zu Hause, während die anderen direkt an Baggersee fahren durften, keine Ahnung. Klar ärgert das erstmal so ein bisschen in dem Moment, aber rückblickend war das was Tolles, weil ich ganz schnell selbstständig geworden bin, eigen geworden bin, auch laut, was meine Werte angeht auch. Und es hat mir viel gegeben, aber auch das Vertrauen zu Hause, wenn ich wusste, ich habe meine Aufgaben gemacht, habe ich alle Freiheiten gehabt zu Hause auch, ne, die ich irgendwie gern hatte und haben wollte. Und es ist, glaube ich, auch eine schöne Wertschätzung an auch Vertrauen, die ich auch dann ganz früh gekriegt habe.
Haben Sie rasch Anschluss und Freunde gefunden? Zu Hause gab es ja Geschwister, da hatte man ja schon mal einen Austausch. Aber wie war es so in der Grundschule und Ihrer frühen Schulzeit? Haben Sie sich da wohlgefühlt?
Ja, ich war ja immer Deutsche. Ich bin ja keine Russin oder Kirgisin, wie auch immer. Ich war ja immer Deutsche, von daher war ja nie so, dass ich irgendwie habe keinen Anschluss finden müssen oder so. Oder also, dass es anders war.
Welche Fächer haben Sie interessiert in der Schule? Außer Sport wahrscheinlich schon.
Oh, Sport fand ich damals gar nicht so toll, tatsächlich. Weil ich bin ja sehr kräftig und schnellkräftig. Und wenn es da so ein 800-Meter-Lauf im Sportunterricht war, das ist alles andere als schön. Hat gar keinen Spaß gemacht. Von daher, ach, weiß ich gar nicht. Ich habe in der Schulzeit jetzt nicht so Fächer gehabt, die mir super, super Bock gemacht haben, wo ich super Spaß gehabt habe. Es kam dann erst, als ich älter war und verstanden habe, warum ich das alles auch mache. Damals sagt man ja so irgendwie so, ja, für was ist denn Biologie oder Physik? Was brauche ich denn damit? Und Deutsch und Mathe ja schon gar nicht, ne? Macht irgendwie gar keinen Spaß. Und dann mit der Zeit versteht man, warum man das auch macht und entwickelt da auch einen Ehrgeiz. Ich glaube, es kam auch wirklich da mit dem Leistungssport auch tatsächlich dann.
Wann sind Sie ins Sportinternat gewechselt? In welchem Alter?
Mit 14. Also ich bin mehr oder weniger mit 14 zu Hause ausgezogen, als ich auf die Sportschule gegangen bin. Ja, also es war schwer für Mama damals.
Und es war 50 Kilometer weit weg.
Meine Eltern wohnen immer noch im Sommer da und ich bin dann nach Erfurt in die Sportschule. Aber wenn du halt von Montag bis Freitag halt lange Unterricht hast, auch lange Training hast und am Samstag nochmal ein Training hast, beziehungsweise vielleicht nochmal ein Wochenende Wettkampf hast, dann fährst du halt auch nicht so oft nach Hause. Ne? Und dann sind diese 50 Kilometer dann auf einmal schon so eine Weltreise irgendwie. Und von daher war das wirklich so ein bisschen im Auszug gleichzusetzen, als ich dann mit 14 so auf die Sportschule gegangen bin, mehr oder weniger doch von zu Hause ausgezogen bin.
Sie sagen von sich, Sie sind immer als Letzte vom Training gekommen, sogar noch nach der Eiskunstläuferin. Jetzt gelten die ja als besonders fleißig. Aber Sie haben immer disziplinmäßig noch einen oben drauf gelegt, habe ich den Eindruck.
Ja, hat ja Spaß gemacht damals, ne? Also man erlebte dann irgendwie, dass man erfolgreich ist. Natürlich spielt in den ersten Jahren da ganz, ganz viel Talent auch mit eine Rolle. Und man merkt, es macht Spaß. Siegen macht Spaß, Rekorde brechen macht Spaß. Und man stellt dann fest, dass wenn man was dafür gibt, dass es noch höher, schneller weitergehen kann. Und also entwickelt sich dann aus dieser Freude zu gewinnen immer auch der Ehrgeiz und auch so Disziplin halt immer auch, ne, das nötige etwas auch dazu investieren. Und von daher war es auch wirklich immer so, dass ich dann auf der Sportschule, wir hatten da so eine Gruppe von so ein paar Radsportlern, Leichtathletinnen und einer Eiskunstläuferin auch noch zusammen. Die sind immer zusammen essen gegangen, frühstücken gegangen und haben halt abends immer auch so, weiß ich auch nicht, immer so ein paar Aufgaben gemacht und Spaß gehabt. Also man musste immer auf mich warten. Das war nicht schlimm, die wussten das halt immer halt auch, ne? Aber er hat mich damals vielleicht schon entschieden von so vielen anderen.
Ich habe jetzt von einer jungen Frau gehört, die als Kind schon sehr selbstständig war, dann ab 14 im Sportinternat auch wahnsinnig selbstständig und die dann später in ihrem Leben sich plötzlich in einem Rollstuhl findet, also in maximaler Abhängigkeit. Wie ging es Ihnen da in dieser Abhängigkeitssituation? Ich kann mir vorstellen, dass Sie damit trotz allem Optimismus doch zu kämpfen hatten.
Ich will das nochmal korrigieren.
Ja.
Weil ich bin ja nicht maximal abhängig.
Nein, jetzt ja wieder, nicht, aber genau, kurz nach dem Unfall schon. Aber Sie meinen, das Wording von mir ist doof, genau.
Genau, ich meine das, ja. Genau das Wording von dir, weil an dir, ich will es nur kurz irgendwie so zwischenstellen, weil das ist ja genau, warum Menschen immer denken, dass Behinderung der Tod ist, dass ich am Ende am Arsch bin irgendwie so, wenn ich so salopp sprechen darf, weil man denkt, ja, ich bin ja abhängig und nur jemand, Pflegepersonal drumherum und ich bin mittlerweile ganz, ganz selbstständige Maus. Natürlich werde ich in meinem Leben keine Gardinen mehr aufhängen können. So, das ist klar. Dafür brauche ich halt Hilfe. Aber es ist nicht so, dass ich Tag ein, Tag auf irgendeine Pflegekraft bei mir habe. Aber natürlich klar, direkt im Unfall danach war ich ja total verletzt und mein Körper war ja ganz kaputt und es hat so doll auch eingeschlagen, dass ich erstmal heilen musste. Und da so im Bett zu liegen und erst am Anfang keine Kraft zu haben, um allein mich auch mal wenden zu können oder im Bett aufzurichten zu können, das war schon was Verrücktes. Auch wenn man weiß, dass ich habe kurz beim Unfall einen Rekord gemacht im Kraftraum. Ich habe dann mit knapp 170 Kilo Kniebeuge gemacht. Und ein paar Wochen später sitzt du dann da und kannst dich mal einen Besenstiel gerade aushalten. Das war schon hart. Also es tat schon auch erstmal weh. Aber dann kommt irgendwie auch dann so das DNA irgendwie durch von Leistungssportlerinnen oder von mir irgendwie, dass es hieß, wenn ich hart arbeite, dann werde ich irgendwann mal ein selbstständiges Leben haben, so wie ich es eben ja auch gerade auch lebe. Und dann war wieder klar, okay, ich musste dafür arbeiten, musste dafür kämpfen, also passt das schon irgendwann und ist ja auch so geworden.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
Christina Vogel hat sich nach einem Unfall neu erfunden.
und schreibt in ihrem Buch, Zitat, nach einem Sturz steht ein Mensch normalerweise sofort wieder auf und in mir sagte aber eine Stimme, dass ich liegen bleiben sollte. Da war Ihnen also klar, da ist viel kaputt, oder?
Sofort, von der ersten Sekunde, war mir klar, dass egal, was da gerade passiert ist, dass da irgendwas ganz falsch ist. Und vielleicht zur Erklärung, dass auf einer Radrennbahn gibt es ja auch so Regeln wie rechts vor links im Straßenverkehr. Und eine Person hat dagegen verstoßen und ich konnte nicht ausweichen, konnte diese Person nicht sehen. Ich bin halt frontal mit über 60 km/h in diese Person reingeknallt, gefahren. War dann kurz ohnmächtig und habe dann, als ich wach geworden bin, so liegend auf der Radrennbahn sofort gewusst, egal, was hier gerade passiert ist, das hier ist richtig, richtig ernst. Und da habe ich überhaupt keine Ambition gehabt, dann irgendwie aufzustehen, erstmal so zu gucken, Hand am Fuß, ob alles noch dran ist. Also ja, man kennt dann vielleicht seinen Körper doch ganz, ganz genau.
Und die Person ist glimpflicher davon gekommen?
Die ist glimpflich davon gekommen, ja. Also naja, zum Glück reicht ja, wenn einer verletzt ist, oder?
Das reicht, aber Sie haben, glaube ich, nie Kontakt aufgenommen, weil Sie das auch nicht wollten. Oder hat sich das inzwischen geändert?
Das klingt ja so hart und ist vielleicht auch nicht ganz so richtig. Ich habe es lange nicht gefühlt und auch diese Person hat lange auch damit erstmal arbeiten müssen. Ich bin auch ganz dankbar dafür, dass auch sie anonym gehalten worden ist. Das weiß ich gar nicht, wie das so wäre, wenn man gerade die erfolgreichste und berühmteste Person im Bahnradsport da ein Teil des Unfalls auch gewesen ist oder verschuldet hat. Von daher ist es ganz gut, dass es so ist, wie es ist. Und ich musste erstmal selber heilen und mich auch selber kennenlernen. Und dann war es so, dass es vielleicht mal hätte organisiert werden sollen, diese Person zu treffen, wohnt in der Niederlande. Dann kam aber auch die Corona-Pandemie dazwischen. Und jetzt ist es so lange her, dass es irgendwie auch völlig okay ist, so, weil ich bin nicht sauer und ich bin auch nicht wütend. Natürlich wäre es interessant, auch so seine Sichtweise zu erforschen und zu wissen, aber ich glaube, eigentlich ist es schon so okay, wie es ist.
Ist denn das Unfallgeschehen inzwischen geklärt? Kann man sich erklären, wieso da gerade eine Person auf dieser Bahn stand, die da eigentlich niemals hätte stehen dürfen?
Ja, das ist natürlich immer noch eine Klärungssache und das ist so ein bisschen was allgemein noch, also was unklar ist, ne? Also diese Person hätte wissen müssen, diese Rechts-vor-Links-Regeln, sage ich mal, es einfach auch gibt. Es standen aber auch direkt an einem Unfallort, standen auch Trainer, die das gesehen haben, was passiert ist. Er halt so einen Stehversuch gemacht hat und ich dann quasi angeschossen kam. Also auch die hätten was sagen können. So ist aber auch der Veranstalter in der Schuld, weil wir haben uns alle auf einen internationalen Wettkampf vorbereitet. Und wenn da so viele Nationen auf einer Radrennbahn trainieren, da gibt es immer welche, die so ein bisschen absperren, auch mal so sichern, auch mal so, ne, akustische Signale einfach geben, dass man da auch aufmerksam ist. Und das war alles nicht der Fall. Also deswegen sage ich ja, ist nicht nur diese Person schuld, sondern halt viele, viele mehr.
Sie schreiben in Ihrem Buch Immer noch ich, nur anders, dass es 5 Leute gab, die eigentlich über ihren in Anführungszeichen Zustand, also darüber, wie es ihnen nach diesem Unfall ging medizinisch, die immer informiert waren. Wer waren diese 5 Freunde, die es da gab?
Ja, es war eine WhatsApp-Gruppe tatsächlich. Das war natürlich, ich würde da meine Familie mal ein bisschen außen vor nehmen, weil die ja so oder so informiert waren. Das war halt mein Partner und einer meiner engsten Freundinnen, die da in dieser Gruppe auch gewesen sind, ganz am Anfang, mit dem man so die Baby-Steps geteilt hat und so ein paar Nachrichten geschrieben hat, bevor ich dann so mediale an die Öffentlichkeit gegangen bin mit meinem Unfall. Hat aber auch irgendwie auch geholfen, hieß dann so mein Spitzname und dann Christina auf 4 Rädern. War irgendwie ganz witzig.
Sie haben in einem Spiegel-Interview, glaube ich, dann öffentlich gemacht, dass Sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind.
Genau, ich habe dann die Antje Windmann kennengelernt. Der Spiegel hatte eigentlich eine Anfrage gehabt, so eine Jahresdoku zu machen, also mich über ein Jahr zu begleiten. Und es war aber gerade so die Zeit, als die Verhandlung damit losging, als ich so oder so mein Comeback in die Öffentlichkeit irgendwie bringen wollte. Und ich habe mich dann so gut mit Antje Windmann verstanden, dass ich auch das Vertrauen hatte und wusste, dass wir da so eine einfühlsame, korrekte Geschichte machen können, wo ich mich wohlfühle damit und auch das erzählen kann, was ich ihm auch erzählen möchte. Und habe dann das erste große Interview gegeben beim Spiegel und dann, ich glaube, die Woche drauf dann später so die erste Pressekonferenz, wo ich mich dann der ganzen Welt gestellt habe. Ich fand es aber gut, erstmal so ein Interview vorwegzuschicken, weil dann die Botschaft irgendwie klar war. Und ich fand es blöd, direkt von jetzt auf gleich in so eine Pressekonferenz zu gehen und niemand weiß so richtig, wie geht's ihr, wie sieht sie jetzt aus, was macht sie auch. Und so wusste jeder, mir geht's gut, es passt, ich bin wie immer guter Dinge. Und dann war so dieser, ich sag mal, Tenor dieser Pressekonferenz schon irgendwie so ein bisschen für mich kalkulierbarer. War ja trotzdem noch körperlich sehr verletzt, aber auch natürlich auch irgendwie so aus einer psychologischen Art und Weise auch so ein bisschen für mich einschätzbar, was dann passiert. Und das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen auch.
Wie lange waren Sie im Krankenhaus?
Ein halbes Jahr ungefähr.
Und immer an ihrer Seite, ich weiß nicht, wie man das ausspricht und ich weiß auch nicht, wo der Spitzname herkommt. Bibi. Bibi ist ihr Freund. Hört auf den bürgerlichen Namen Michael.
Bürgerlicher Name klingt so gut. Mittlerweile nennen alle Bibi. So,
wirklich? Hat sich das durchgesetzt?
Ja. Hat sich vollkommen durchgesetzt, ja. Alle sagen Bibi.
In ihrem Buch Immer noch ich nur anders, da gibt es auch Bilder und unter ganz vielen steht einfach mit Michael. Wie hat ihre Liebe diese zwei Unfälle überstanden?
Wir sind jetzt frisch verlobt seit ein paar Wochen. Also
Glückwunsch.
Würde sagen, muss laufen, oder? Es ist aber, glaube ich, wie jede Partnerschaft, ne? Also man hat ja Höhen und Tiefen und manche Tage sind wunderbar, manche, da hasst man sich auch mal ganz kurz und kann sich nicht leiden, aber liebt sich trotzdem. Und von daher ist halt jede Partnerschaft Arbeit, aber das macht uns Spaß. Wir haben ein ganz großes Urvertrauen, dass wir, egal was passiert, das zusammen einfach auch schaffen. Und von daher freue ich mich dann jetzt noch weiter, mein Leben ihm zu teilen und dass er dann irgendwann mal mein Ehemann ist, also Mr. Bibi ist dann, genau.
Sind Sie schon voll in der Planung für Mr. Bibi und wissen, wie Ihre Hochzeit laufen soll oder lassen Sie sich das noch offen?
Nee, gar nicht. Also jetzt ist ganz frisches Datum fest und die Location ist fest, haben wir jetzt festgezurrt für nächstes Jahr im Sommer. Und dann ist es so nach und nach, ne, geht's an die Planung. Also ich glaube, jeder, der meine Hochzeit geplant hat, weiß, das dauert ein bisschen nah, aber wir freuen uns einfach drüber und genießen die Planungszeit auch dann total.
Hatten Sie mal Schuldgefühle, dass Mr. Bibi zwei Unfälle mitmachen musste mit Ihnen? Oder bringt einen das manchmal vor Probleme, dass man denkt, boah, scheiße, was der mit mir durchmacht?
Ja, natürlich, aber nicht im Sinne von jetzt irgendwie Schuld oder so, sondern ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise stolz, dass wir alles schon geschafft haben. Ne? Also klar, jetzt leichter sein können im Leben manchmal, aber vielleicht wäre es auch langweilig gewesen. Und irgendwie sind ja aus den Sachen, die ich erlebt habe, die wir gemeinsam erlebt haben, sind ja wir irgendwie auch geworden. Und ich ja geworden, wie ich bin. Also man ist ja die Person aus all den Momenten, die man im Leben mal so erreicht hat, überstanden hat, durchkämpft hat. Und das macht uns ja irgendwie auch aus. Und von daher, wenn das notwendig war, um so zu sein, wie ich heute bin, dann ist es halt so und gehört dazu.
Mr. Bibi hat aber eine nervige Angewohnheit. Ich sage jetzt nervig, ich weiß gar nicht, ob Sie es nervig finden. Hat er sein Telefon immer noch immer auf lautlos oder hat er das geändert?
Immer. Schlimm. Und dann lässt er alles auf dem Boden liegen. Das ist immer auch so eine Eigenart, ne? Och, das nervt. Nee, aber hat ja jeder, ne? Ich bin so ganz schlimm. Ich hasse den Geschirrspüler ausräumen. Also wenn der Geschirrspüler fertig ist, dann stelle ich lieber das Geschirr erstmal oben drauf und hoffe, dass es sich der Geschirrspüler irgendwann mal von selbst ausräumt.
Aber haben Sie also nicht irgendwie lustige Ausreden mit Ihrem Rollstuhl, dass Sie manche Sachen jetzt meiden können, die Sie früher nicht leiden konnten und jetzt sagen können, nee, Leute, mache ich einfach nicht, geht nicht. Aber da sind Sie nicht der Typ für, gell, der sich da entschuldigen lässt.
Manchmal schon, aber im Sinne von der Geschirrspüler lässt sich ja trotzdem ganz gut ausräumen, ne? Der ist ja in Reichweite. Nö, aber manchmal denke ich mir so, Nachteilsausgleich, das nehme ich mir jetzt aber auch, ne? Wenn man dann hier mal so eine Schlange mal irgendwie sich vordrängeln darf, wenn man dann irgendwie am Flughafen zum Beispiel in Assistenz unterwegs ist oder so, wenn man dann anders ans Flughafen, ins Gate muss und so, dann denke ich mir so, ja, doch, dafür, dass es sonst in der Welt überall so schwierig und anstrengend ist, das nehme ich mir jetzt auch mal. Also wäre vielleicht auch menschlich und normal.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2.
Christina Vogel. Think Pink.
Das ist Ihr Lebensmotto. Was bedeutet das, Think Pink?
Also erstmal liebe ich die Farbe Pink. Ich bin immer sehr bunt mit allen Sachen. Mein Kleiderschrank ist auch total bunt. Ich habe als Leistungssportlerin immer irgendwas Pinkes dabei gehabt, weil das so mein Glücksbringer gewesen ist. Und jetzt kann man vielleicht sagen, dass Farbenfrohheit im Leben mehr Spaß macht als Schwarz und Grau.
Welche Ziele haben Sie noch? Was würden Sie gerne noch machen?
Ach, ganz viel. Das macht Spaß. Vielleicht schreibe ich noch mal ein zweites Buch. Ich habe auch mal gesagt, ich würde gerne mal bei Let's Dance mitmachen, irgendwie auch um die Diversität und Inklusion auch so ein bisschen mehr im Fernsehen noch mal ranzutreiben auch. Dass es halt normal wird, dass man halt ganz bunte Menschen und verschiedene Menschen hart sieht, wenn man den Fernseher anmacht. Ja, aber weiß ich auch nicht. Es gibt viele tolle Sachen, da habe ich Bock drauf und so nach und nach machen wir das einfach mal so.
Und Sie haben ja ein paar Ziele schon erreicht, zum Beispiel Ihr Kinderbuch. Das ist erschienen im Juni, am Tag Ihres Unfalls, am Jahrestag. Hier kommt Mila. Gibt es da schon Reaktionen? Kriegen Sie Zuschriften, von denen Sie berichten können? Wie reagieren die Menschen auf das Buch?
Ja, ganz viele, ganz toll. Also alle, die das irgendwie in der Hand hatten und so, die finden es pädagogisch wertvoll. Das ist vielleicht auch das Wichtigste. Aber auch total schön illustriert. Die Lily Baron hat das so zauberhaft auch gemalt. Also so schöne Bilder sind da auch da. Und es hat so, dass jeder, das Buch gelesen hat oder mit seinen Kindern auch durchgegangen ist, dass sie eine super, super Zeit hatten. Und das ist, glaube ich, auch so das größte Lob für so eine Autorin oder für, wenn man so ein Buch mal in die Welt bringt, dass es auch dann überall sehr, sehr gut ankommt.
Diese Let's Dance-Nummer ist ja auch schon in der Presse. Sind Sie da schon durch und gesetzt als Kandidatin oder wissen Sie noch nicht Bescheid?
Ach Quark, die machen die Verhandlungen immer erst im nächsten Jahr. Und ich weiß gar nicht, ob es klappt, weil natürlich, wenn die Sendung kennt, da auch umbaumäßig ein bisschen was gemacht werden müsste. Der Cast sitzt ja immer so oben auf so einer Empore, wenn die auch warten und so.
Stimmt, und dann rennen die da immer die Treppen hoch, genau. Ewig lang.
Mhm. Ne, das mit Treppen laufen wäre halt so eine Geschichte, ne? So querschnittsgelähmt. Von daher ist es natürlich was, ein großer Wunsch, großes Ziel. Ob nächstes Jahr, übernächstes Jahr, keine Ahnung. Also RTL, ich bin bereit.
Also in Sachen Inklusion ist auch bei Let's Dance dann, obwohl die sich da ja schon auch Gedanken machen, aber es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber Sie müssen ja auch die Zeit haben. Ich meine, Sie sind Kommentatorin, Sie sind Keynote-Speakerin, Sie haben Ihren Instagram-Kanal, Sie sind Trainerin bei der Bundespolizei. Irgendwie klingt es eigentlich, als bräuchten Sie immer noch einen Manager.
Also ich habe einen Manager, deswegen.
Haben Sie noch?
Ja, klar, natürlich.
Und wie viel knallt er Ihnen in die Woche so rein? Wie viele Termine?
Natürlich gibt es manchmal Zeiten, da ist es extrem, extrem viel und voll. Und man denkt dann immer so, oh Gott, warum habe ich das gemacht? Aber dann gibt es wieder Zeiten, wo entspannter ist, etwas ruhiger ist. Und ich genieße irgendwie auch beides. Und ich mag, dass es so facettenreich ist. Und mit all den Sachen, die ich mir aussuche, sind es in der Regel Sachen, die mir Spaß machen, die ich total cool finde oder wo ich das Gefühl habe, ich kann was damit bewirken. Und es ist, glaube ich, so ein großes Geschenk, dass man seinen Tag mit wertvollen Sachen füllen kann.
Ihr Engagement in der Politik haben wir noch nicht besprochen. Was machen Sie da?
Ich saß zum Beispiel das letztes Jahr im Erfurter Stadtrat. Tatsächlich in der Kommunalpolitik war ich da unterwegs und saß parteilos bei der CDU und habe da versucht, auch so ein bisschen Sichtweise, die ich im Leben auch habe, ne? Also durch den Sport, durch den Polizeiberuf, aber auch durch meine Querschnittslähmung, da ein bisschen was einfließen zu lassen in die Arbeit des Kommunalrates dort. Bin aber ausgetreten, weil ich ja verzogen bin und ich das fand, dass man das nicht mehr so richtig und ehrlich vertreten kann, wenn man aus der Stadt nichts mitbekommt. Was soll ich dann da reden für die, ne? Und bin aber darüber hinaus im Raschel-Wellverband, in der Kommission. Ich habe viele Schirmherrschaften auch. Also man kann sich, finde ich, auch politisch engagieren, auch ohne ein Mandat inne zu haben. Also man, das geht schon und das tue ich auch.
Was wäre denn die wichtigste politische Forderung, die Sie haben in Sachen Inklusion? Wo sagen Sie, meine Güte, da haben wir einen irren Nachholbedarf?
Vielleicht endlich mal Gesetze durchsetzen, die wir auch haben. Und vielleicht auch mit Strafe mal durchsetzen. Wir haben ja gerade die Fußball-Europameisterschaft gehabt und man hat schon mitbekommen, dass viele Stadien nicht die Anforderungen der Barrierefreiheit hatten, die es eigentlich sind. Und man hat dann auch von der UEFA Sachen umgebaut und baut die aber wieder zurück. Wo ich denke, ja, warum macht man das dann? Und da ist zum Beispiel, dass in vielerlei Stadien, die schon etwas älter sind, dass die Brandschutzverordnung einfach auch nicht zulassen. Das heißt, wenn man jetzt viele Prozente, viele Hunderte von barrierefreien Plätzen dazu machen würde, dann bräuchte man einen neuen Bauantrag. Und ein neuer Bauantrag heißt, man müsste das Brandschutzkonzept überarbeiten. Und das will keiner. Also denke ich mir, jetzt nicht im Stadion mit dem alten Brandschutzkonzept, ist das irgendwie geil? Weiß ich nicht. Aber da schiebt jetzt auch die Kosten und sagt dann lieber, na, dann gibt's halt weniger Rollstuhlfahrer. So ist es halt. Und das ist halt nicht korrekt, finde ich. Das ist überhaupt nicht korrekt. Und es sind so, was man so von der Politik irgendwie auch dann mal fordern kann, dass einfach auch Ärzte nehmen. Dass 10% der Menschen in Deutschland haben eine Behinderung. Und davon sind über 90% im Laufe des Lebens erworben. Also es kann uns jeden erwischen. Man ist auch mal alt. Man hat auch mal einen Kinderwagen mit dabei. Und es wäre auch ganz geil, wenn wir da irgendwie alle ein gleiches Recht haben, zum Beispiel ein Fußballspiel zu genießen oder ein Konzert zu genießen.
Warum ist aus Ihnen keine Parasportlerin geworden? Warum haben Sie sich da dagegen entschieden?
Weil ich 18 Jahre Leistungssport gemacht habe und es ist auch ist eine lange Zeit und es ist einfach okay, wie es so ist. Und das Karriereende wäre jetzt oder so gekommen irgendwann.
Ich bedanke mich herzlich bei Christina Vogel für die Zeit. Wer mehr von ihr lesen will, kann das gerne tun in Immer noch ich, nur anders. Oder auch lohnt sich das Kinderbuch Hier kommt Mila. Und immer noch ich, nur anders, Frau Vogel, das endet mit Sätzen, die Ihnen in schweren Zeiten Kraft gegeben haben. Ich dachte mir am Ende der Sendung, vielleicht geben Sie unseren Hörern einen Satz von diesen Schlusssätzen noch mit. Was hat sie aufgebaut?
Ich glaube, dass man immer ans Gute denken muss. Und wenn man hart daran arbeitet und was dafür tut, da wird am Ende schon alles gut. Wie sagt man so, ne? Alles hat ein Ende und die Wurst hat zwei. Oder man sagt doch auch, wenn es nicht gut ist, dann ist halt einfach nicht das Ende. Und von daher, daran glaube ich ganz doll.
Wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank.
Danke.
Das Gespräch mit Christina Vogel finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch den Podcast Die neue Norm. Drei Hosts mit Behinderung sprechen über alles Mögliche und natürlich über das Leben mit Handicap und wie sie versuchen, ihr Leben zu meistern. Das für Sie in der ARD Audiothek.